Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du von den Toten tatsächlich auferstanden bist, dass du ja den Tod besiegt hast, dass du die Hölle besiegt hast, dass du den Teufel besiegt hast für uns. Und wir bitten dich, dass du uns Glauben schenkst an dich, dass wir dir vertrauen und unser Leben an dir festmachen. Amen. Ja, glaubst du an diesen Jesus, von dem wir gerade gesungen haben, dessen Auferstehung wir in Liedern verkündet haben? Und wenn ja, warum glaubst du an ihn? Und wenn nicht, warum glaubst du nicht an ihn? Über diese Fragen wollen wir heute Morgen miteinander nachdenken, warum wir eigentlich an Jesus glauben oder uns mit der Frage beschäftigen, ob wir an Jesus Christus glauben wollen. Und wenn wir das tun, müssen wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Gründen, einmal subjektiven Gründen und einmal objektiven Gründen. Und ich möchte das kurz erklären. Ein subjektiver Grund wäre zum Beispiel zu sagen, ich glaube an Jesus, weil mir der Glaube an Jesus in schwierigen Zeiten meines Lebens Trost und Hoffnung gegeben hat. Oder ich glaube an Jesus, weil meine Eltern Christen sind und ich quasi mit diesem Glauben aufgewachsen bin. Das sind subjektive Gründe. Aber neben diesen subjektiven Gründen braucht der Glaube auch objektive Gründe. Und mit objektiv ist gemeint, dass dieser Grund auch unabhängig von meiner persönlichen Erfahrung wahr ist. Das heißt, wenn ich nur Christ bin, weil meine Eltern Christen sind, was bedeutet das dann, wenn meine Eltern zum Beispiel sich nicht mehr als Christen identifizieren? Oder wenn ich von zu Hause ausziehe und in eine fremde Stadt gehe und der Einfluss meiner Eltern auf mein Leben auf ganz natürliche Weise geringer wird? Oder wenn ich Christ bin, weil meine Freunde auch Christen sind, was bedeutet es dann für meinen Glauben, wenn sich meine Freunde vom Glauben an Jesus abwenden? Die Frage ist also, hast du gute, hast du objektive, hast du feste Gründe, warum du an Jesus glaubst? Hat dein Glaube ein festes Fundament? Darum soll es heute gehen und der Bibeltext, den wir uns anschauen möchten, der nennt uns drei Gründe für den Glauben an Jesus und sie alle beziehen sich auf die Auferstehung Jesu von den Toten. Ich lese mit uns Johannes 2, die Verse 13 bis 22. Als das jüdische Passafest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Da machte er sich eine Peitsche aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Die Münzen der Wechsler fegte er zu Boden und ihre Tische kippte er um. Den Taubenverkäufern befahl er, schafft das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Die Juden aber stellten ihn zur Rede. Mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden, und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Der erste Grund, warum wir an Jesus Christus glauben sollten, der erste Grund für den Glauben an Jesus Christus, den wir hier sehen, ist, dass Jesus Christus tatsächlich der von Gott gesandte Messias, der gesalbte Gottes ist. Vielleicht ging es dir schon mal so wie mir, als ich am Flughafen stand. Ich habe mich brav in die Reihe eingestellt. Aber dann kommt jemand einfach von hinten, geht schnurstracks an allen anderen vorbei und wird dann auch noch ganz vorne vom Sicherheitspersonal durchgelassen. Und man fragt sich in dem Moment, darf der das? Also woher hat er das Recht, sowas zu tun? Und so ähnlich ging es wahrscheinlich den Juden in diesem Moment, als Jesus hier den Tempel ausräumte. Denn diese Aktion, die auch Tempelreinigung genannt wird, das war schon etwas ziemlich Heftiges, was Jesus hier macht. Und sie fragten sich, woher hat er das Recht, das zu tun? Was er hier tut, ist eigentlich als ein Zeichen des Gerichtes zu verstehen. Und was Jesus hier tut, sendet eine ganz klare Botschaft. Er gibt ihnen zu verstehen, was ihr hier mit dem Haus Gottes, mit dem Tempel macht. Das ist nicht in Ordnung. Ihr macht aus einem Ort der Anbetung ein Kaufhaus. Und deshalb konfrontieren sie ihn und sie fragen ihn, wer gibt dir das Recht, das zu tun? Beweise, dass du das Recht hast, das zu tun. Zeig uns ein Wunder, damit wir wissen, dass du von Gott kommst und die Autorität hast, so etwas zu tun. Und nur dann werden wir anerkennen, dass du der Messias bist, wenn du es durch ein Wunder beweisen kannst. Aber Jesus geht eigentlich gar nicht auf diese Forderung ein. Seine Reaktion zeigt uns, wie er zu dieser Forderung steht. Er ist nicht bereit, durch diese Reifen zu springen, die sie ihm hinhalten. Oder schärfer formuliert, er hat es gar nicht nötig, sich durch ein Wunderkunststück vor ihnen zu beweisen. Das heißt, Jesus zeigt sich uns Menschen auf die von ihm gewählte Weise und zu dem von ihm gewählten Zeitpunkt. Und auch heute ist es vielleicht noch so, dass Menschen, wenn sie das erste Mal von Jesus hören, an Jesus so eine Forderung stellen und sagen, erst wenn meine krebskranke Großmutter geheilt wird, dann werde ich an dich glauben. Oder ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, dass ein Mitschüler von mir damals im Religionsunterricht gesagt hat, er hat gesagt, wenn ich eine Erscheinung der Mutter Jesu über das Feld laufen sehe, dann werde ich an Jesus glauben. Ich will erst ein Wunder sehen, bevor ich an Jesus glaube. Beweise es, dass Gott dich gesandt hat. Das ist hier die Forderung der Juden. Aber Jesus zeigt, er muss sich vor uns nicht beweisen. Er geht auf diese Forderung nicht ein und er vollbringt nicht ein Wunder für die Juden an dieser Stelle. Und doch geschieht später ein Wunder, das ein für alle Mal seine Behauptung, der Messias zu sein, bestätigt. Nämlich die Auferstehung von den Toten nach 3 Tagen. Das ist das allergrößte Wunder überhaupt, das Gott getan hat. Es wäre ein vergleichbar kleines oder geringes Wunder, einen Tempel aus Steinen, der niedergerissen wurde, in 3 Tagen wieder aufzubauen. Aber ein noch viel größeres Wunder ist es, wenn jemand, der tot war, wieder zum Leben zurückkehrt. Und auf diese Auferstehung von den Toten, auf diese Auferstehung verweist Jesus mit den Worten, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wir sollten das nicht als eine Aufforderung verstehen. Der Schwerpunkt dieses Satzes liegt auf dem zweiten Teil. Ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Man könnte es auch so übersetzen, mögt ihr diesen Tempel auch zerstören, so werde ich ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Johannes erklärt uns dann, also das ist ein Kommentar von Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat. Das wurde nicht in diesem Moment gesagt, sondern als Johannes das aufgeschrieben hat, sagt er, mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. In dem Moment verstanden das die Juden nicht und auch seine Jünger verstanden das nicht. Sie konnten sich auf diese Aussage keinen Reim machen, was Jesus da gesagt hatte. Aber später, als die Auferstehung geschehen war, verstanden sie, was Jesus gemeint hatte. Für die Jünger verändert diese Auferstehung von den Toten. Für sie verändert die Auferstehung alles. Von diesem Moment besteht für sie wirklich kein Zweifel mehr daran, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Dass er der Gesalbte Gottes, der von Gott auserwählte und gesandte Retter ist. Das wird für sie durch die Auferstehung bestätigt. Und wenn du eine Bestätigung dafür suchst, dass Jesus tatsächlich der von Gott zu uns gesandte Retter ist, dass er der König ist, der gekommen ist, um uns zu retten, dann findest du diese Bestätigung in der Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu bezeugt, dieser Jesus, er ist von Gott gesandt, er ist der Messias, er ist der Retter. Wir müssen dabei verstehen, dass der christliche Glaube etwas anders funktioniert als viele andere Religionen. Denn der christliche Glaube ist keine religiöse Weltanschauung, die einfach auf abstrakten geistlichen Wahrheiten besteht. Also aus so Sätzen wie, Liebe ist eine Erfahrung der Unendlichkeit. Das habe ich neulich auf einem Tee-Etikett gelesen. Liebe ist eine Erfahrung der Unendlichkeit. Das klingt erstmal sehr schön, aber was hat das zu bedeuten? Der christliche Glaube ist anders. Er basiert auf historischen Tatsachen. Er ist verankert in historischen Tatsachen. Der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens ist diese Person, Jesus Christus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der gestorben ist und der wieder auferstanden ist. Und der christliche Glaube ist wahr, weil Jesus Christus eine reale Person ist und er tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und deshalb, weil Jesus dieser gesalbte Gottes ist, weil er von Gott gekommen ist, um uns zu retten, und weil Jesus Christus eine reale Person ist, die tatsächlich von den Toten auferstanden ist, können wir ihn nicht ignorieren. Wir können ihn nicht außer Acht lassen. Wir müssen ihn als den anerkennen, der er behauptet zu sein. Als der Messias, als der Gesandte Gottes, der gekommen ist, um uns zu retten. Vielleicht hast du ganz subjektive, persönliche Gründe, an Jesus zu glauben. Der Glaube deiner Eltern, der Glaube deiner Freunde, dass dir der Glaube weitergeholfen hat, als du in Not warst, dass du vielleicht Erfahrungen gemacht hast, wo du sagst, das kann ich nur so verstehen, dass Gott mir in diesem Moment begegnet ist. All das sind gute Gründe, warum man an Jesus glauben kann. Aber ich möchte euch einladen, euren Glauben auch auf dieses feste Fundament, auf ein noch stärkeres Fundament zu stellen, nämlich, dass Jesus Christus auferstanden ist. Oder vielleicht ist es bei dir so, dass dir bis jetzt noch das eine überzeugende Argument fehlt, warum du Christ werden solltest, warum du Jesus nachfolgen solltest. Bestimmt fallen dir 10 Gründe ein, mindestens 10, warum du nicht an Jesus glauben solltest. Und ich bin mir sicher, wenn man danach sucht, dann wird man viele Gründe finden, die man aufführen kann und sagen könnte, ja, deshalb glaube ich nicht an Jesus. Aber am Ende ist die eine Frage, ist der christliche Glaube wahr? Ist das, entspricht das, was da gesagt wird, den Tatsachen? Und ich verrate dir eine Abkürzung, wenn du dir jetzt viel Zeit sparen möchtest. Ich möchte dich einladen, dich direkt an das Eingemachte zu machen, nämlich an die Auferstehung von Jesus Christus. Denn damit steht und fällt der christliche Glaube. Wenn du dich fragst, möchte ich an Jesus glauben? Oder vertraue ich mich diesem Jesus an? Möchte ich mit ihm gehen? Dann stell dir diese Frage, ist die Auferstehung tatsächlich passiert, so wie es in der Bibel steht? Und ich möchte dich einladen, wenn das auf dich zutrifft, dieses Buch zu lesen, die Tatsache der Auferstehung. Es ist ein relativ kurzes Buch, wo gute Gründe gegeben werden, warum die Auferstehung eine tatsächlich historische Tatsache ist. Und wenn du magst, kannst du dir das Buch nachher hier bei mir abholen und dann lesen. Aber ich möchte noch ein Wort der Vorsicht an uns alle weitergeben, denn ein Wort der Vorsicht ist noch angebracht. Mir ist aufgefallen, dass das, was Jesus hier sagt, dass das später in den Evangelien noch einmal vorkommt. Am Ende der Evangelien lesen wir, wie die religiöse Elite der damaligen Zeit einen Vorwand suchte, um Jesus zu kreuzigen. Sie wollten Jesus loswerden und es wurden falsche Zeugen bemüht. Und am Ende war es eine Zeugenaussage, die quasi dazu führte, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ich lese uns das mal aus Matthäus 26, Vers 59 vor. Währenddessen suchten die hohen Priester und der ganze Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie fanden nichts, obwohl viele falsche Zeugen gegen Jesus aussagten. Schließlich standen 2 falsche Zeugen auf und sagten, der da hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und daraufhin wird Jesus dann gekreuzigt. Das war nicht das, was Jesus gesagt hatte, und das war auch nicht das, was Jesus gemeint hatte. Diese Menschen wollten Jesus missverstehen. Und sie suchten einen Vorwand, um Jesus zu töten, und sie fanden ihn in diesen Worten. Und ich habe gedacht, es kann uns so leicht passieren, dass wir andere Menschen missverstehen. Im alltäglichen Miteinander. Wie oft verstehen wir andere Menschen falsch? Und wie oft wollen wir auch andere Menschen missverstehen? Sie sagen etwas und wir legen es zu ihren Ungunsten aus. Und wir klagen sie dann für etwas an, was sie gar nicht gesagt haben. Und besonders neigen wir dazu, andere Menschen falsch zu verstehen, wenn wir schon so eine innere Abneigung, so innere Vorbehalte gegen diese Person haben. Ich denke, wir alle müssen aufpassen, dass wir dieses Unrecht nicht begehen, nicht gegen unsere Mitmenschen, aber auch nicht gegenüber Jesus. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, wenn du seinen Anspruch, der Messias zu sein, aktuell noch ablehnst, dann möchte ich dich bitten, Jesus vorbehaltlos zu begegnen, ihn ohne Vorurteile zu begegnen, zu hören, was er sagt, wirklich zu verstehen, was er sagt, was er meint, und ihn kennenzulernen, ohne dass du vorher schon dein Urteil über ihn gefällt hast. Jesus wurde damals missverstanden und die Menschen haben ihn gekreuzigt. Oder man kann sagen, die Menschen wollten ihn kreuzigen und deshalb haben sie ihn missverstanden. Also wir alle müssen uns hüten, nicht denselben Fehler zu begehen. Jesus nicht unter falschem Vorwand abzulehnen und seinen Anspruch, der Messias zu sein, der Gesalbte Gottes zu sein, einfach abzuschmettern, weil uns dieser Anspruch nicht gefällt. Also erstens, glaube an Jesus, weil er der von Gott gesandte Messias ist. Das ist das Erste, was uns die Auferstehung bezeugt. Aber sie bezeugt uns noch mehr. Sie bezeugt uns, dass wir den Worten Jesu vertrauen können. Das Argument, was dieser Text uns zeigt, ist eigentlich relativ simpel. Die erste Prämisse ist, Jesus sagt hier seine eigene Auferstehung von den Toten voraus. Das kündigt er hier an. Die zweite Prämisse, Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Die Schlussfolgerung daraus ist das, was Jesus sagt. Seine Worte ist vertrauenswürdig. Und zu diesem Schluss kommen seine Jünger, wie wir in Vers 22 lesen. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Für sie war diese Auferstehung von den Toten der entscheidende Beweis. Das, was Jesus sagt, darauf können wir uns verlassen. Jesu Worte werden hier sogar mit den Worten der Heiligen Schrift auf eine Stufe gestellt. Genauso wie die Worte der Heiligen Schrift nicht einfach Worte sind von Menschen, sondern Gottes Worte, so erkennen sie an, auch das, was Jesus sagt, sind Gottes Worte und sind deshalb absolut vertrauenswürdig und verlässlich. Das heißt, durch die Auferstehung Jesu wurden seine Jünger darin bestärkt, seinen Worten Glauben zu schenken. Und wenn wir diese Evangelien lesen, das Johannesevangelium lesen, die Berichte von Jesus, das ist ja der einzige Zugang, den wir heute zu diesem Jesus haben, dann sollte die Auferstehung denselben Effekt auf uns haben, auf uns als Leser, dass wir sagen, ja, das, was Jesus sagt, ist wahr. Er ist tatsächlich auferstanden, so wie er es angekündigt hat. Ich habe vor kurzem im Radio einen interessanten Beitrag gehört über künstliche Intelligenz und sie haben da ein Beispiel gezeigt, wo eine Technologie, ich glaube es war ChatGPT, eine Falschaussage getroffen hat. Das ging dann ungefähr so, sie haben dann diesen Chatbot gefragt, wer kommentiert denn oder wer moderiert denn folgende Sendung in diesem Radiosender? Und dann hat dieser Chatbot eine Antwort ausgespuckt und gesagt, ja, der und der und der und der und der. Und das klingt super plausibel. Man denkt das, okay, ja, wenn der das sagt, dann wird das schon stimmen. Aber die Antwort war leider falsch. Und das konnte man nur wissen, wenn man die tatsächliche Antwort, wenn man die Wahrheit sowieso schon kannte. Und darum ging es dann in diesem Beitrag, darauf hinzuweisen, dass das eigentlich die Gefahr dieser Technologien ist. Man kann sich eigentlich nicht sicher sein, ob diese Technologie die Wahrheit sagt. Sie ist in dem Sinne keine zuverlässige Informationsquelle. Und warum erzähle ich das? Nun, ich glaube, wir alle leben in einer Welt, in der die Wahrheit immer schwerer zu erfassen ist. Zumindest fühlt es sich so an, dass wir denken, wo finde ich eigentlich noch die Wahrheit? Welchen Medien kann ich noch vertrauen? Wer ist von irgendwelcher Propaganda beeinflusst? Wer ist von irgendjemand anderem beeinflusst, der schädliche Absichten verfolgt? Welche Bilder sind noch echt? Welche sind manipuliert? Habt ihr das mitbekommen mit diesen manipulierten Bildern von der Prinzessin Kate in England? Da wurde dann ein Bild gepostet und ja, sie hatten das Bild manipuliert und ich habe das Bild gesehen, mir ist das nicht aufgefallen. Also wir leben in einer Welt, wo die Wahrheit zunehmend schwerer zu erfassen wird und ich denke auch, dass das Misstrauen untereinander deshalb zunehmen wird. In diesem Dschungel von vielen Nachrichten und sich widersprechenden Botschaften leben wir und das prasselt alles auf uns ein und ich denke, es ist ein riesiger Schatz, in diesem Dschungel Worte zu haben, an denen wir uns festhalten können, von denen, wenn wir wissen, auch wenn ich bei vielem nicht weiß, was ist da jetzt die Wahrheit, weiß ich bei diesen Worten, das ist glaubwürdig, das ist wahrhaftig, das ist verlässlich. Auf YouTube gibt es, wenn man Videos anguckt, manchmal so schwierige Typen, die da vorher in der Werbung kommen und die dann sagen, ich mach dich reich, ich mach dich gesund, ich mach dich schön, ich mach dich glücklich und ich denke mir jedes Mal, ach wirklich? Und bei Jesus ist es so, dass wir uns auf das, was er uns verspricht, verlassen können. Auf das, was er sagt, können wir uns zu 100% verlassen. Und in einer Zeit, in der wir nicht mehr so recht wissen, was ist wahr, was ist richtig und falsch, sind uns Jesu Worte ein fester Anker. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Im Johannesevangelium 6 gibt es eine Szene, ich glaube, es ist eine meiner Lieblingsszenen aus den Evangelien, wo sich viele von Jesus abwenden. Und sie gehen wieder weg von Jesus. Und Jesus fragt dann seinen engsten Jüngerkreis, und was ist mit euch? Wollt ihr euch auch von mir abwenden? Und Petrus trifft dann mit seiner Antwort den Nagel auf den Kopf. Er sagt, Herr, wohin sonst sollen wir denn gehen? Du nur hast Worte des ewigen Lebens. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wo sonst als bei dem Auferstandenen finden wir Worte des ewigen Lebens? Glaube an diesen Jesus, denn seine Worte sind vertrauenswürdig. Die Auferstehung von den Toten ist der Beweis dafür. Schon vor seiner Auferstehung hat Jesus folgende Worte gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann stellt er diese geniale Frage: Glaubst du das? Das ist die Frage, die Jesus auch uns heute noch stellt. Er präsentiert sich uns als der Auferstandene, als der uns das ewige Leben gibt, wenn wir an ihn glauben. Und er lädt uns ein, auf seine Worte zu bauen, weil er von den Toten auferstanden ist. Also erstens, glaube an Jesus, weil er der von Gott gesandte Messias ist. Zweitens, glaube an Jesus, weil seine Worte vertrauenswürdig sind. Und drittens, glaube an Jesus, weil seine Kreuzigung und Auferstehung uns Zugang zu Gott verschaffen. Das ist das Dritte, was uns die Auferstehung bezeugt. Und ich möchte hier nochmal die Verse 19 und 20 lesen. Da sagt Jesus, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und dann Vers 21, mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Ich glaube, für die meisten von uns ist es sehr schwer nachzuempfinden, wie wichtig Tempel in der damaligen Zeit waren. Sowohl im Judentum als auch in den heidnischen Religionen. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, dann sehen wir, und das war auch noch zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, dass der Tempel der Fokuspunkt der Religion war. Der Tempel galt als der Ort, wo man Gott begegnete, wo Gott, wenn man es so sagen kann, unter seinem Volk wohnte. Wir sind ja gerade im Buch Exodus normalerweise, und in den nächsten Wochen werden wir uns so mit der sogenannten Stiftshütte beschäftigen. Das ist der Vorläufer zum Tempel im Alten Testament. Es ist ein mobiler Tempel, den man quasi zusammenpacken konnte und mitnehmen konnte, weil das Volk auf Reisen war. Und für die Israeliten war diese Stiftshütte enorm wichtig. Vor allem hatte sie eine Bedeutung. Gott wohnt in unserer Mitte. Er wohnt in der Mitte seines Volkes. Er ist bei uns. Er ist uns nah. Und dort begegnete Mose als der Stellvertreter seines Volkes Gott. Und Gott sprach zu Mose. Im Tempel, wissen wir, wurden später all die Opfer dargebracht, die zentral für den alttestamentlichen Gottesdienst waren. Zu besonderen Feiertagen pilgerten alle Juden von überall her nach Jerusalem, um im Tempel anzubeten. Und dann ist wohl die größte Tragödie im Alten Testament, als der Tempel zerstört wird und das Volk Gottes in Gefangenschaft weggeführt wird. Also für den Glauben der Juden gab es nichts Wichtigeres als den Tempel. Und nur mit diesem Hintergrund können wir verstehen, wie erstaunlich Jesu Behauptung hier ist, der Tempel zu sein. Denn nichts Geringeres behauptet er hier. Er ist von nun an der Ort, an dem wir Gott begegnen. Er ist Immanuel, Gott mit uns. In ihm haben wir Zugang zu Gott. Und wenn wir ihn kennen, dann kennen wir Gott, den Vater. Das heißt, mit dem Kommen Jesu in diese Welt wird dieser alte Tempel hinfällig. Er wird obsolet, weil der wahre Tempel, Jesus Christus, da ist. Jens hat uns vorhin einen Text aus Lukas 24 vorgelesen. Und da sehen wir, wie Jesus uns hilft, wie wir die Bibel lesen sollen. Und der Punkt ist, dass Jesus hier sagt, ich bin der Schlüssel zu jedem alttestamentlichen Schloss. Alles, was im Alten Testament ist, erfüllt sich in mir. Immer und immer wieder verweisen die Verfasser des Neuen Testaments darauf hin, dass Jesus die Erfüllung aller wichtigen alttestamentlichen Institutionen ist. Er ist das Zentrum der Bibel. Er ist der, auf den alles in der Bibel hinläuft. Im Neuen Testament wird Jesus sowohl als der Priester bezeichnet, Das heißt, derjenige, der die Opfer des Volkes in die Gegenwart Gottes bringt und für das Volk im Gebet eintritt. Er wird als das Opfer selbst bezeichnet. Das heißt, derjenige, der gestorben ist, um uns ein für alle Mal mit Gott zu versöhnen. Und er wird, wie an dieser Stelle, auch als der Tempel bezeichnet, der Ort, an dem wir Gott begegnen und Zugang zu Gott haben. Das heißt, weil Jesus Körper für uns am Kreuz geopfert wurde, weil er zerstört wurde, er aber nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, ist er von jetzt an der Ort, an dem wir Zugang haben zu Gott. Er ist der Tempel. Und deshalb wird auch bei der Kreuzigung, in dem Moment, wo Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel, weil dadurch deutlich wird, dieser Tempel ist jetzt nicht mehr der Ort, wo wir Gottesdienst feiern, wo wir Gott anbeten. Jesus Christus ist derjenige. Das heißt, wenn wir an den auferstandenen Jesus glauben, egal an welchem Ort, ob wir jetzt hier sitzen oder in Jerusalem sitzen oder irgendwo anders, ist Gott uns so nah, wie er uns in dieser gefallenen Welt nahe sein kann. Und darum geht es in der Auferstehung Jesu, uns Zugang zu Gott zu verschaffen. Es gibt jetzt, ich habe sie selber nicht gesehen, aber es gibt wohl jetzt auf RTL so ein Musical, die Passion Jesu Christi. Und der Sänger Ben Blümel spielt in diesem Musical Jesus. Ich glaube, ich würde auch gern mal Jesus spielen, das muss irgendwie cool sein. Aber er hat Folgendes gesagt. Man kann zum Glauben stehen, wie man will. Ich glaube aber, dass Jesus als Figur für Dinge steht, die uns gut tun. Nächstenliebe, sich selbst nicht der Erste zu sein, für seine Liebsten etwas zu verzichten, das ist eine gute Message. Das ist das, was Ben Blümel über Jesus sagt. Und ich muss Ben, auch wenn er Jesus spielt, ich muss ihm leider widersprechen. Ich denke, wir tun Jesus großes Unrecht, wenn wir ihn auf dieses Thema der Nächstenliebe reduzieren. Diese Reduzierung Jesu auf ein tolles Vorbild, auf unseren geistlichen Mentor, von dem wir lernen können, der für die Dinge steht, die uns gut tun, entspricht nicht dem, was Jesus von sich selbst gesagt hat. Er ist viel mehr als das. Gott sei Dank. Was hätten wir denn von einem Jesus, der uns vorlebt, wie man seinen Nächsten liebt? Was wir brauchen, ist ein Jesus, der für uns stirbt, weil wir es Tag für Tag nicht schaffen, unseren Nächsten zu lieben und auch Gott nicht zu lieben und so Schuld auf uns geladen haben. Und der dann für uns aufersteht, als ein Beweis dafür, dass Gott dieses Opfer angenommen hat, unsere Sünden vergeben hat und Jesus tatsächlich den Tod besiegt hat. Durch Jesus sterben und auferstehen haben wir Zugang zu Gott, unserem himmlischen Vater. Das ist viel besser als ein moralisches Vorbild der Nächstenliebe. Die Botschaft der Auferstehung ist seit 2 Jahrtausenden dieselbe. Glaube an Jesus Christus, denn er ist der von Gott gesandte Messias. Seine Worte sind absolut vertrauenswürdig und in ihm haben wir Zugang zu Gott. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du von den Toten auferstanden bist und dass wir darin sehen können, du bist der Messias, du bist der, den Gott gesandt hat, um uns zu erlösen. Wir können auch darin sehen, dass deine Worte, die du gesprochen hast, absolut verlässlich und vertrauenswürdig sind. Und wir können drittens auch sehen, dass wir dadurch freien Zugang zu Gott, unserem himmlischen Vater, haben. Das war so nötig, weil alleine konnten wir diesen Zugang nicht schaffen. Du hast uns erlöst durch dein Sterben und durch deine Auferstehung. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns heute Morgen einen festen Glauben, einen unerschütterlichen Glauben in dich schenkst und in deine Auferstehung von den Toten. Amen. Ja, wir singen jetzt noch zum Abschluss ein Lied, in dem wir noch einmal die Auferstehung Jesu von den Toten verkünden wollen. Jesus, meine Hoffnung, lebt.